und herzlich willkommen heute live vom zweiten Glückfindertag hier in der Glücksfabrik der Firma Kortiol im schönen Erbach. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein begrüße ich bei mir die liebe Silke Naumbates. Hallo liebe Silke.
Hallo Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns deine Geschichte zu teilen. Wir hatten eben schon ein Vorgespräch und jetzt fange ich einfach mal an zu reden. Liebe Silke, du hattest mit 8 Jahren einen Unfall, der dein Leben nachhaltig verändert hat. Du hast bei einem Unfall beide Beine verloren und sitzt seitdem im Rollstuhl.
Ja.
Oder gehst auf deinen Händen.
Ja, gerne.
Ja, gerne sogar, genau. Da stellt sich vielleicht der ein oder die andere die Frage, wie kann der Andreas jemanden einladen in ein Glückfinder-Interview, der keine Beine mehr hat? Wie kann so jemand sagen, ich lebe ein glückliches Leben? Wie kannst du das sagen? Jetzt sag nicht, ich habe kein glückliches Leben.
Muss ja nochmal drüber nachdenken.
Nein, Quatsch. Das lasse ich rausschneiden.
Ja, das Thema Glück. Es hat ja ganz viel damit zu tun, wie du Glück definierst.
Mhm.
Ja, und wenn du jetzt sagst, also glücklich sein bedeutet für mich nicht, in 24 Stunden am Tag euphorisch durch die Welt zu rennen. Ja, mit diesem dicken Grinsen. Ich lache sehr gerne. Freude ist ein Ausdruck. Ja, damit drücke ich einfach meine Freude am Leben aus.
Mhm.
Alles andere wäre für mich überhaupt ja sinnfrei.
Mhm,
ja,
das stimmt.
Und glücklich sein ist für mich ein Zustand.
Mhm.
Ja, der ist unabhängig von irgendwelchen äußeren Begebenheiten, sei es körperlichen, kulturellen Verhaltensmustern, die ja, keine Ahnung. Also es ist einfach ein Zustand, den ich auf einer Ebene des persönlichen Ich treffe, indem ich eine Wahl treffe, ganz klar. Ich kann mich ja jederzeit dafür entscheiden, wie ich etwas sehe.
Mhm.
Ja. Und die treffe ich natürlich auf der Ebene des persönlichen Ich. Ich kann sagen, das ist scheiße, aber ich kann auch, Wut genießen. Das ist doch fein.
Das stimmt.
Ja, und von dem her ist glücklich sein einfach für mich so ein Boden.
Mhm.
Ja, ein Boden, auf dem alles andere wächst und blüht, gedeiht.
Wächst und gedeiht.
Das gehört auch dazu.
Ja, auch manchmal.
Ja, wie die Schuhe, die man auch aussortieren darf. Das gehört auch alles dazu.
Genau. Das stimmt. Lass uns kurz nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zurückgehen. Mit 8 Jahren beide Beine verloren, 1 Jahr im Krankenhaus, du kommst zurück ins Leben mit 9 Jahren oder in dein normales, geregeltes Leben. Du hast vorhin erwähnt, du hattest das Glück, dass deine Eltern dafür gesorgt haben, dass du weiterhin auf eine normale Schule gehen konntest, also auf deine alte Schule, wo du vor deinem Unfall auch warst. Wie war das für dich als Kind, als du damit leben musstest?
Ich kann es nicht anders als vorher auch.
Okay.
Ich weiß einfach nicht, was die Menschen von mir hören wollen. Also
verstehst du, für uns, die wir nicht in dieser Situation sind, ist es natürlich unwahrscheinlich schwer, sich da rein zu versetzen.
Okay, lass es mich dir so.
Man malt sich dann so Bilder aus, was in dem Kind vorgeht, und ich find's total toll, weil du jemand bist, der sagt, da geht überhaupt nichts in einem vor. Man lebt es einfach.
Naja.
Und ich persönlich denke immer, der muss doch jetzt sich Gedanken machen und der muss doch jetzt so reagieren und der muss doch darüber nachdenken und der muss doch das haben, und du sagst, nein, gar nicht. Muss ich gar nicht. Ich bin zurückgekommen ins Leben und mein Leben lief von da an weiter wie gehabt. Ich konnte nicht mehr mit meinem Rollstuhl die Treppen hoch und runter, aber ansonsten lief mein Leben. Ich hatte dieselben Gefühle und alles das Gleiche.
Das bleibt ja gleich. Also es hat sich nicht, also bei mir zumindest nicht geändert.
Ja.
Ja. Und klar, dadurch, dass ich ja in dieser Reha-Klinik gelernt hatte, auf den Händen zu laufen, die haben mir diese schönen Hosen, da habe ich jetzt immer so schöne Stoff, habt ihr das gesehen?
Ja.
Und ja. Und ja, konnte ich ja die Treppen raufgehen. Ich konnte auf dem Fahrrad mitfahren. Nicht selber. Die haben auch mal ein Fahrrad gebaut, aber das durfte ich nicht mitnehmen, weil meine Eltern zu viel Angst hatten, dass mir wieder irgendwas passiert. Da habe ich immer ein Talent für gehabt. Ja, ansonsten habe ich ja Wege gefunden. Und da, wo es keinen Weg gab, das ist ja keine Grenze. Das geht einfach nicht. Ende. Also was soll ich denn da rummachen? Da denke ich nicht drüber nach, wieso geht das nicht oder so. Bestimmte Dinge sind klar, die funktionieren vielleicht nicht. Mir fallen nicht viele ein, aber vielleicht fallen dir.
Nein, aber du hast gerade eben was gesagt. Es gibt nicht wirklich eine Grenze. Es gab Dinge, oder wenn jemand zu dir gesagt hat, kannst du nicht, hast du gesagt, den Beweis ist. Und wenn es jetzt nicht wirklich was physisch eingeschränktes war, wo du sagst, das geht tatsächlich nicht, aber dann hast du es einfach gemacht. Also dein Wille war so groß, das dann durchzuziehen.
Ja, es war sicher früher auch viel Trotz. Mhm. Ne? Also so trotz Reaktion auf, das geht nicht. Ich weiß ja nicht, ob das was mit dem Unfall zu tun hatte, weil ich schätze, das war vorher schon so. Ja, und also ein Erlebnis war es, wo es ja auch den Körper definitiv betroffen hat, das waren meine Kinder. Also es ist gesagt worden, dass ich keine bekommen kann. Mhm. Na, das habe ich lange geglaubt, weil das, da habe ich auch mit 8, 9, 10 noch keine Gedanken drüber gemacht. Dann habe ich geheiratet, dann sagte mein Arzt, willst du keine Kinder? Ich sage, wieso? Stellt sich doch die Frage nicht. Also geht ja nicht. Sagt er, gucken wir mal, ging doch, ne, in die Uni. Und die haben gesagt, theoretisch praktisch nein. Weil einfach durch die Dehnung wird Narbengewebe eventuell, keine Ahnung, sie wissen nicht, was die da drin alles gemacht haben. Soll ich lassen, ich würde dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, jo, das machen wir jetzt mal, rausholen müssen die ist das. Dass das auf normalem Wege nicht geht, war klar, aber ich habe ein großes Vertrauen in die Ärztekunst, die haben ja schließlich mein Leben gerettet. Und dann bin ich da wieder hin, im vierten Monat, nachdem sie nicht mehr sagen konnten, ich soll abtreiben.
Wow.
Also sag nicht, es geht nicht.
Es geht anders. Wow. Okay.
Ja.
Solche witzigen Details könnten wir auch im Vorgespräch besprechen.
Ach so, ja, hast du nicht nachgefragt. Hast du nicht nachgefragt.
Ist nicht schlimm. Ich bin froh, wenn sowas live passiert.
Sollen wir nochmal anfangen?
Nein.
Ja. Ich denke da nicht so oft drüber nach.
Nee, das ist gut. Ja, dann bist du also dahin im Monat.
Ja.
Hast aber nicht gesagt, es ist euer Thema, oder? Wie ihr das da jetzt.
Was?
Hast aber nicht gesagt, es ist euer Problem, wie ihr das.
Doch, jetzt. Weil die waren ein bisschen irritiert und nicht so begeistert. Aber die haben das hingekriegt. Ne? Die haben dann einen Professor. Der hat mich dann, also ich musste dann alle, durfte wieder nach Hause, dann habe ich nicht gleich da behalten, ja, alle zwei Wochen zum Ultraschallrisiko, Schwangerschaft, das war ja auch alles klar, das war mir auch bewusst, dass das jetzt nicht eben mal so ganz vielleicht easy wird oder so, auch die Schwangerschaft wusste ja nicht, wie es geht. Und dann bin ich, ich glaube 30. Schwangerschaftswoche durfte ich dann in die Uniklinik nach Erlangen, dass die mich einfach unter Beobachtung haben. Mhm. Dann habe ich ein schönes Einzelzimmer gekriegt und der Professor kam jeden Tag auch sonntags. Dann haben sie ein bisschen Panik gekriegt, weil die so ein bisschen vorwehen. Ich habe gespielt, auch mit diesem Wehenschrei, ich fand das witzig, aber dann haben die einfach Panik gekriegt. Ja, da geht das schon, ne? Da geht er so hoch, wenn du den Bauch so machst. Und dann kam der Professor. Der musste dann kommen, genau. Der musste dann kommen. Und dann hat er gesagt, sicherheitshalber, also war es dann geplanter Kaiserschnitt am nächsten. Nee, war gar kein, war an dem Sonntag noch um 15.36 Uhr meine Tochter geboren. Ein Ärztestab war da anwesend, also es waren viele Ärzte da, weil sie einfach neugierig waren. Die waren enttäuscht, weil war nicht wild. Es war einfach ein Kaiserschnitt, wie Millionen andere auch, nur halt nicht so, weil da unten im Narbengewebe ist, sondern noch die alte Form des Längs, also so ein Schnitt. Ja, und dann habe ich mein zweites Kind bekommen, 4 Jahre später. Da war es dann nur noch der Oberarzt. Das wollte ich mal gehört haben.
Dann haben die aber nicht mehr gesagt, das ist theoretisch praktisch unmöglich.
Nee, sie kamen nach der Entbindung, haben wieder ein bisschen überreagiert bei Pascal. Da haben sie gesagt, der wächst nicht mehr, der war aber dann schwerer als meine Tochter. Da haben sie hinterher nur gesagt, da haben sie wieder ein Wunder vollbracht, das ich hier rufe. Das war aber auch das Letzte, ich habe mich dann sterilisieren lassen.
Okay. Also dann ist quasi, also sagt quasi zu Silke nicht, es geht nicht, Freunde, weil...
Nee, außer ich weiß, dass es nicht geht, aber dann werde ich auch nicht sagen, das geht.
Okay. Und du hast 2 gesunde Kinder auf die Welt gebracht und bist stolze Mutter von 2 gesunden Kindern.
Yes. Richtig geile Kinder.
Am Anfang hast du es geglaubt, dass es nicht geht.
Ja, ne? Wieso hätte ich das in Frage stellen? Also einmal war es nicht interessant, im Alter von 19.
Ne? Ja, aber auch später dann. Also,
nee, ich weiß nicht, meine Mutter hat immer erzählt, irgendwie war da mal viel, dass man Kinder adoptieren konnte aus irgendwelchen Drittweltländern in dem, ich weiß es, im 80er Jahre. Und da hätte ich wohl gesagt, also wenn das nicht geht, dann adoptiere ich halt eins. Also ich hatte immer auch eine Lösung. Mhm. Weißt du, es war nicht...
Mhm. Und dann gehst du ins Krankenhaus, lässt das abklären, die sagen, geht theoretisch praktisch nicht und dann machst du
das. Ja, sie hatten ja keine Referenzerfahrung. Ich habe sie gefragt, ob sie so einen Fall schon mal hatten und da haben sie nein gesagt. Ja, woher wollen die das denn dann wissen?
Das
ist toll, weil darüber kann man schreiben, ja. Das ist, wir haben bei ganz vielen, also es ist jetzt nicht nur in deinem Konflikt, wir haben von ganz vielen Dingen keine Referenzerfahrung. Und trotzdem maßen sich Menschen an zu sagen, das geht nicht.
Ja.
Und es fehlt einfach die Referenz. Und selbst wenn,
selbst wenn die da ist, ist es immer noch.
Immer noch, weil es ist bei einem anderen Mensch gewesen, weißt du, nicht bei dir. Und das kann bei dir ja immer noch mal anders sein.
Ja.
Und das einfach zu tun. Und jetzt ist es ja nur bei dir jetzt nichts gewesen, wo man sagt, weiß ich nicht, kaufen Sie sich keinen Elektrorollstuhl, sondern das ist ja jetzt schon was Einschneidendes, was ja auch hätte tatsächlich auch
daneben
für dich
gehen können,
daneben gehen können. Mhm. Der Wunsch, Kinder zu bekommen, war größer?
Gute Frage. Der Wunsch, der Wunsch und der Beweis, dass es geht. Also das war so zwei. Ne? Der Wunsch war immer, der war da, ganz tief. Aber in dem Moment, wo die natürlich gesagt haben, geht nicht, war der andere Teil auch da. Ne? Das geht gar nicht. Und war ja auch ein Stück weit, also die haben das dokumentiert dann über die medizinische, haben gefragt, ob sie das veröffentlichen dürfen. Da habe ich gesagt, solange es nicht Bild ist, gut. Medizinische Fachzeitschriften, ne, und so weiter. Also, war ja eventuell auch für Nachfolgende. Ja, das habe ich mir gedacht. Also wenn jemand nochmal in so einer Situation, muss ja nicht durch so einen Unfall, das muss nicht so sein wie bei mir. Doch es ist eine positiv besetzte Referenzerfahrung bei den Ärzten
absolut,
da.
Absolut, absolut.
Also dann wird das schon mal anders. Na, das spielt so mehr immer rein bei mir. Das ist nicht nur so diese Folge einer ganz tiefen Sehnsucht, sondern es ist auch oft ja nochmal so ein bisschen Tür öffnen für folgende.
Toll.
Ja.
Also absolut klasse. Finde ich total super, weil man es eben auch schön nehmen kann für andere Beispiele, wo Menschen sagen, geht nicht. Mhm. Und das hier jetzt halt auch was ist, was sehr, sehr plastisch, greifbar, sichtbar ist, wo man sagt, da sind Leute, die Leute in Weiß und sagen, geht nicht. Und dann ist jemand da, der sagt, das mache ich euch vor und das funktioniert und das ist von Erfolg gekrönt. Danach, nach der Geburt deiner Kinder, bist du ganz normal arbeiten gegangen, weiterhin?
Ja, ich bin bei Samantha. Ich habe ja auch ein reiches Beziehungsleben. Also Samantha, da hatte ich dann die Trennung, wir haben uns getrennt, da war sie noch kein Jahr. War ich erst im Beziehungsurlaub kurz, dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Pascal ist von einem anderen Mann, also von einer anderen Beziehung. Da war ich 3 Jahre zu Hause. Dann ist er wieder im Kindergarten und ich bin wieder arbeiten gegangen. Ich bin nicht tendenziell der Mensch, der also nur, Anführungszeichen, nur Hausfrau, Mutter. Ne, das ist nicht so meins. Verstehst du, was ich sage?
Ich verstehe, was du meinst. Und ich meine, du setzt dich damit natürlich auch gehörigem Stress aus, ja? Also ich glaube, viele Menschen, vielleicht auch ich, würde das nehmen so als gut, mir geht's jetzt nicht so gut, ich bleib zu Hause und
ja, es ist mir,
aber das ist nicht so dein Naturell, ne?
Nee, es ist mir ab und zu mal gesagt worden, auch von Ärzten, dass ich das nicht müsste. Also ich könnte auch gut daheim bleiben, ich müsste auch nicht arbeiten.
Ja, das kann ich.
120 Gründe der Erwerbsunfähigkeit.
Ja.
Ja. Nee, ist langweilig.
Ja, also hast du dir da auch keine Grenzen aufzeigen lassen und gehst dem Beruf nach, arbeitest heute in der Sozialpädagogik?
Ja, also in der Jugend- und Erwachsenenbildung.
Genau. Und gibst anderen Menschen, die auch teilweise eingeschränkt sind?
Ja, die alle eben irgendwas haben. Also, ja, wer hat das nicht? Also, das ja, ja, okay, die einfach eine Diagnose bekommen haben.
Aha.
In welcher Richtung auch immer.
Genau, und denen stehst du zur Seite mit
entweder in die Arbeit, ne? Also, in die Arbeitswelt zu integrieren oder jungen Menschen einfach die Erstausbildung oder manchmal auch schon die zweite, ne? Also, viele, verschiedene Geschichten mitbringen. Also es sind
du bist da natürlich, glaube ich, ein schönes Instrument, weil du hands-on berichtest. Also das heißt, du Ausreden zählen bei dir nicht. Oder sagen wir mal so, nicht so wie bei anderen. Also
nee, also ich denke, es ist so für mich, ich habe ein gutes Empfinden dafür, wo ist es eine Ausrede und wo ist es einfach ein anderer Moment. Die gibt es ja auch. Es gibt die Phasen, wo nichts geht oder wo man einfach Zeit braucht. Ja, nur es gibt 90%, 95% sind Ausreden.
Absolut. Was ich mir ziemlich spannend vorstelle, dein Kind zu sein oder mit dir zusammenzuleben, weil da kann man dann quasi einpacken. Da gibt's keine Ausreden.
Eure Kinder doch, bei denen habe ich das schon.
Du, wenn ich, dann du doch auch, oder?
Ne, Kinder waren extra. Das sind meine Botschafter des Lebens. Und da habe ich viel gelernt.
Okay.
Was Systembefriedigung
okay.
und so weiter angeht. Also sei Schule, meine Tochter, auch so ein bisschen Rebell. Ja, und hat das nicht so ja, gut mitgemacht am Anfang, ne, der Schulzeit, und ich war vor meiner Hüftung, was passiert hier, Hilfe. Ja, und hab dann auch einen anderen Weg gewählt. Sie ist trotzdem durchs Regelschulsystem durch, weil sie nicht mehr anders wollte. Mhm. Aber sie ist auch runter ohne Abschluss. Mhm. Und es war eine Zeit, wo ich war fein damit. Ich habe gewusst, die macht ihren Weg und die wird den anders machen und das ist gut, aber das Außen. Mhm. Ne? Also Familie, so weiß ich, du musst und da und du und ich war morgen, lass uns doch einfach, es ist alles gut. Mhm. Und sie hat es auch gemacht. Ja. Ist heute auch eine Führungskraft mit ihren 24 Jahren, aber anders.
Gibt es das für dich überhaupt noch, du musst?
Ich falle noch manchmal rein, klar. Ja, also das ist so ein Ding, was da oben abrennt, das Denken, ja, also wenn im Kontext der Arbeit und so weiter, ne? Sagen wir mal, oder Verantwortungsgefühl einfach, wo dann überwiegt, wo ich eigentlich sage, ja, heute würde ich lieber die Sonne genießen. Ich gehe doch. Ja, klar.
Ja. Ja. Aber solche einschränkenden Glaubenssätze, so weitreichende, theoretisierende, einschränkende Glaubenssätze?
Mir fällt es nicht mehr auf. Also sehr schnell im Lösungsmodus und alle einschränkenden. Ich habe selber sicher noch, ne? Die immer wieder, ich bemerke die relativ schnell und je nachdem, wie wichtig mir das ist, gehe ich daran oder lasse es bleiben. Ja, grundsätzlich nicht. Bin ja überzeugt davon, wir sind frei. Und von dem her können wir uns Einschränkungen ja selber bauen. Ja, klar. Kein Ding. Und können da auch mitspielen. Und ja.
Bauen wir uns immer selbst. Ich finde es halt klasse, wenn jemand wie du die quasi einfach mal einreißt und die dann auch gar nicht mehr zulässt. Also von außen gesendeter.
Von außen, so, wenn da sind so meine, die noch so von mir noch da rumwubbeln und von außen, nee. Nicht, dass ich jetzt wüsste, Joe, hilf mir, wo ist er? Mein Mann. Vielleicht, der kann mir noch ein paar erzählen.
Nein, kann er nicht.
Nee, kann
Wahnsinn.
Ich nicht sagen.
Eine extrem beeindruckende Geschichte. Ich bin tief beeindruckt. Momentan, du hast ein Buch geschrieben über dein
Leben. Meine Geschichte, also Teil autobiografisch mit meinen Erkenntnissen und Erfahrungen. Also nicht chronologisch, kriegt bei mir auch nicht. Ja, und
so, am Schluss, ach ja, was ich sagen wollte, ich hab da was vergessen.
Ne? Und
ich hatte einen Unfall.
Ja, nein, ich fange schon damit an, weil das die meiste, das wollen die Leute wissen, ja?
Aber, ja, ich weiß, aber.
Ja, aber in dem Buch ist halt das ganze Thema: Arbeit, Beruf, Beziehung, die Kinder, meine Partnerschaften, Sexualität. Ich gehe die wesentlichen Bereiche durch, weil wir tendenziell dazu neigen, das zu. In Bereiche zu packen, also Freizeit, Arbeit, blablabla. Das ist alles Leben. Und von dem her, doch der Einfachheit halber, habe ich auch das separiert. Alles hängt zusammen. Es ist für mich nicht wirklich zu trennen. Mhm. Eintauchen in die Geschichte und dann aus diesen Kapiteln jedes Mal, jeder meine bis dato Erkenntnisse, die ich da rausfinde, kein Ratgeber in dem Sinne, einfach ein Buch, was vielleicht ein bisschen Mut machen darf. Mhm. Ja. Und wo ich wirklich mein tiefster Wunsch ist, dass so beim Lesen ein Samenkorn gelegt wird, der so, ne, mit Wort für Wort immer weiter aufgeht, das Verinnerlichen dessen, dass wir freie Wesen sind. Punkt.
Unabhängig von jeder Einschränkung.
Jeglicher, auch kultureller. Jeglicher. Das Beweis brauche ich nicht selber erleben, das sehe ich da draußen, wenn ich in andere Welten schaue. Ja, wie viele Menschen gibt es in Ländern, wo wir hier im Luxus leben, wir leben im Überfluss und wir schaffen es ja wirklich uns, ja, keine Ahnung, 10 Jahre Psychotherapie zu erlauben. Mhm. Und, Entschuldigung, ich habe auch die Seite. Ich habe auch eine andere. Ja, und hier kommen Flüchtlinge an, die haben Gott weiß was erlebt, da fragt kein Mensch danach. Mhm. Und wird erwartet, dass die funktionieren hier. Mhm. Ja, und es gibt so viele Menschen in diesen Ländern, die sind glücklich. Mhm. Die haben nichts. Die haben gerade mal, wenn sie es haben, dass ihre Grundbedürfnisse gestillt werden und die auch nicht alle.
Das ist ja ein Phänomen, das wir schon häufig hatten. Die Partys in den Favelas in Rio oder sonst irgendwo in Südamerika sind glücklicher und ausgelassener als die Partys hier. Mhm. Ja, weil einfach die Menschen einfach mit dem, was sie haben und im Jetzt und hier leben und einfach viel glücklicher sind und wir ganz viele Luxusprobleme haben. Und das ist halt eben auch der Part. Und ich glaube, wir brauchen manchmal auch so diesen Hinweis darauf, bevor wir in unserem Trott untergehen.
Manchmal tut er ganz gut, sag mal, ich auch in meinem Körper ganz gut, wenn ich irgendwo reinplatze, das im Moment mal wieder auf, ne? So, und auf der anderen Seite gibt es natürlich Situationen im Leben, da brauchen wir mit solchen Geschichten nicht kommen. Guck mal, in Afrika an, die verhungern, die geht's doch noch gut, weil es gibt Situationen, da ist der Mensch einfach, ja, da ist die Seele verletzt, die weint und die braucht Zeit. Ja. Da brauche ich nicht kommen und sagen, guck mal, der Nachbar, dem geht's noch schlechter wie dir. Das kannst du nicht aufnehmen, das willst du auch gar nicht und das ist auch in Ordnung. Nur diese Phase ist eine natürliche Phase. Mhm. Die durchlaufen wir und die dauert bei einem länger, beim anderen etwas kürzer. Und was hier dann ein Stück weit fehlt, ist den Raum zu schenken. Ja, und da muss man aber gut aufpassen. Das bedarf noch ein bisschen hoher Selbstreflexion. Wann ist es noch dieses, sag mal, diese Trauer, dieser Schmerz? Und wann driftet es ab in Selbstmitleid, in Stagnation? Ja, das ist eine Gratwanderung. Wenn man gute Freunde hat, ist gut. Mal Leute hat, die da ein bisschen achtsam sind und sagen, so, und jetzt raus sie da mit dir. Umarm den nächsten Baum, gut, weiter geht's. Ja, also da würde ich niemand mit einem Vergleich aus der Drittwelt kommen. Mhm. Ja. Das ist German gut. Wings ist gerade so ein Thema, also das, ne? Ich komme, da geht's den anderen noch schlecht. Das ist. Ja, aber manchen schon.
Ja, irgendwann ist ein Punkt dann auch erreicht, genau. wo es dann den Raum geht. Ja. Alles hat seine Zeit.
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Liebe Silke, für dich extra vorbereitet, ich muss sie immer noch ablesen. die Glückfinder-Fragen. Tada!
Oh Gott.
Ich habe sie dir geschickt, du hast sie gehabt. Du
ja, ich habe einmal drüber geflogen und ging, okay.
Sehr gut. Also, dann fange ich an. Was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Was bedeutet, ja, ist wie ein Zustand. Glücklich sein ist ein Zustand, unabhängig von wirklich jeglichen äußeren Bedingungen. Ich kann auch in Trauer Freude empfinden. Weil Trauer zum Beispiel, ich nehme es mal als Beispiel, mir zeigt, wie wichtig mir dieses Wesen, dieser Mensch, was auch immer ich verloren habe, das kann auch ein Arbeitsplatz sein, Trauen wegen vielen Dingen, wie wichtig mir diese Menschen waren. Ich nehme jetzt mal Menschen. Und wir trauern ja ein Stück um uns selber. Ja? Weil wir was vermissen. Und ja, also ist ein anderes Thema wieder, aber das habe ich gelernt damals. Und für mich ist das so. Ich kann das nur für mich sagen. Ja? Also von dem ist Glück für mich wirklich unabhängig. Alles andere, was wir so mit Lachen und das ist Euphorie, das ist Freude, das ist Lebenslust. Ja, keine Ahnung, gibt es 1000 Begriffe für wahrscheinlich. Nur nicht Glück.
Okay. Was glaubst du? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, ich.
Okay. Spielst du Lotto?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Nein.
Ja, das ist ja super, also.
Soll ich da noch was zu sagen zum Thema Geld?
Nee, wir machen das mit Jahren durch und fertig. Vielleicht noch ein Vielleicht irgendwann, aber wo waren wir jetzt?
Nein, es kann dir Glücksgefühle bescheren und es erleichtert einiges, das Thema Geld. Und es kann dir was erschweren, wenn du es nicht hast. Doch Glück hat damit nichts zu tun, war ja meine erste Sage.
Ja,
nächste Frage können wir sparen.
Nee, ist also okay, die kannst du nicht mit Ja-Nein beantworten.
Ach so, okay.
Das ist eine offene Frage.
Also offene
Frage. Bitte vervollständige den Satz. Ich bin glücklich.
Weil ich lebe.
Ich war noch nicht fertig.
Aber den kannte ich noch von gestern.
Also nochmal. Bitte vervollständige den Satz. Ich bin glücklich, weil?
Ich lebe.
Ah, dankeschön.
Bitteschön.
So, und jetzt zum Schluss. Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen möchtest, die man gelesen haben sollte?
Das ist nicht mein eigenes, ne, das kriegt er.
Doch, natürlich dein eigenes. Natürlich dein eigenes. Auch dein eigenes werde ich auch verlinken auf der Homepage, okay. Ganz klar. Und auch auf deine Homepage, das ist auch klar. Aber vielleicht noch irgendwas anderes, ja. Wo du sagst.
Also jetzt nicht unbedingt Bücher,
Podcasts.
Nee, ich möchte gerne einfach mit dir teilen, wer mich nach 2002, da gab es bei mir einen Schnitt, unterstützt hat, das, was ich erlebt und erfahren habe, in all diesen Bereichen auch wirklich in mein Leben zu integrieren. Da braucht man manchmal Werkzeuge oder Techniken, die einem das erleichtern. Jeder braucht wieder was sein eigenes, individuelles. Und mich haben insbesondere hier drei Menschen oder drei Lehrer, darf ich es auch ruhig sagen, so in der Zeit waren sie Lehrer für mich. Bodo Delitz, Ella Kensington, die Bücher von ihm, waren meine ersten im Bereich der bewussten Spiritualität. Ja. Dieter M. Hörner von der Positive Factory, die Ausbildung zur Persönlichkeitstrainerin und SEI-Trainerin, spirituelle, emotionale Integration. Das waren 11 Monate meines persönlichen Wachstums, Integration, Worte bekommen für das, was ich vorher erlebt hatte. Und Veit Lindau 2012 habe ich dort nochmal die Ausbildung gemacht, integrales Life-Management. Und das One Experience war nochmal mit wirklich, ich mache diese Sachen immer für mich, für persönliches Wachstum, Räume neu eröffnen, ja. Und ist ein schöner Nebeneffekt, weil das natürlich in meiner Arbeit auch mich unterstützt. Und ja, waren immer, das waren so diese drei, sag ich mal, wesentlichen. Ich war nie viel auf Seminaren. Mhm. Ich habe auch zwischen den Ausbildungen 10 Jahre gelassen, weil ich erst das integrieren will, was ich lerne und guck, ja, also ich möchte das auch leben, was ich erzähle und nicht nur lernen. Ne? Mhm. Wissen habe ich schon genug.
Okay.
Ja. So, das waren so die wichtigen, ja.
Toll. Ich werde verlinken darauf, auch auf deine Homepage, wenn man dich finden möchte im Internet. Deine Adresse ist www.silkenauenbates.com. Genau. Ich werde auch da nochmal drauf verlinken. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, nee, ich haspel da immer so ein bisschen bei Internetadressen. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns allen hier ein Stück von deiner Lebensgeschichte zu erzählen, dein Glück oder deine Geschichte mit uns zu teilen. Ich fand's hammermäßig inspirierend. Beeindruckend, wird bei mir, glaube ich, noch lange vorhalten und ich dann noch lange drüber nachdenken. Und vielen Dank, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich sage herzlichen Dank und wir verabschieden uns von unseren Hörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss.
Dankeschön.
Danke.